Herzlich willkommen bei Das Leben ungeschnitten, dem Podcast von Karin Ertl und Charlotte Cordes. Hier lernen wir die unterschiedlichsten Menschen im Gespräch kennen und erfahren mehr über ihr Leben. Menschen wie du und ich. Für uns ist jede Lebensgeschichte besonders. Wir sind neugierig und haben Freude daran, diese Lebensgeschichten zu entdecken, weil wir glauben, dass jedes Leben besonders ist. Und weil es immer wieder Situationen gibt, die jeder kennt und die doch bei jedem irgendwie anders sind. In unserer heutigen Folge haben wir uns mit Tobias Hennickel unterhalten. Über Mensch und Gott und die Welt und wie sie zusammenhält, um mit Pumuckl zu sprechen. Ob man die Hoffnung in den Menschen in diesen widrigen Corona-Zeiten schon aufgeben sollte und wie man die Welt vielleicht verändern kann. Und was hat eigentlich die Schwarzwaldklinik damit zu tun? Das hört ihr jetzt. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Tobias. Heute bist du unser Gast. Schön, dass du bei uns bist. Wie fast immer frage ich am Anfang, was beschäftigt dich gerade?
Was beschäftigt mich gerade? Diese ganze Situation mit den überall aufkommenden, darf ich Idioten sagen?
Ja, du darfst alles sagen, es fällt nur auf dich
dann,
zurück.
Dann sage ich Idioten, die bisher irgendwie, ich frage mich halt, ob die schon immer überall da waren und bloß nicht so auffällig waren oder und jetzt einfach nur sichtbar werden oder ob einfach die gesamte Welt in jeder Perspektive gerade, wie soll ich das erklären? Also, ob die nur nach oben getrieben werden und die ganze Zeit schon da war und nur nicht sichtbar und nicht an so exponierten Positionen oder ob die jetzt gerade erst entstehen.
Was bezeichnest du als Idioten? Was sind für
dich Idioten? Das wollte ich auch gerade fragen,
Good point. In der Einschätzung des eigenen Kenntnisstands gegenüber anderen sich kolossal vergreifen. Also die sozusagen jemanden, der seit Jahrzehnten sich mit Themen beschäftigt, Studien betreibt und so weiter, auf den gleichen Stand setzen wie ihre Meinung oder ihre zweiminütige Recherche oder ihr Wochenendseminar oder meinetwegen auch das, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben. Also das passiert ja auf ganz verschiedenen Ebenen. Aber ich hatte das Gefühl, früher war irgendwie so eine gewisse Grunddistanz da zu jemandem, der sich intensiv mit was beschäftigt hat. Und auch die erkennt das, dass der vermutlich da besser drüber Bescheid weiß als ich, auch wenn ich schon mal ein YouTube-Video dazu gesehen habe. Und das ist ja jetzt irgendwie, und ich frage mich die ganze Zeit, das ist ja jetzt mit so Corona so extrem geworden, aber eigentlich ging das schon vorher los. Eigentlich ging das schon so, weiß nicht, vor 2, 3 Jahren los oder so, dass da überall irgendwie so, irgendwo habe ich mal einen gesehen mit dem T-Shirt Stop Making Stupid People Famous. Das fand ich gut. Das hat so ein bisschen damals schon so auf den Punkt gebracht, ja, aber
woran meinst du, liegt es, dass das jetzt so, also wenn du sagst, es ist schon länger als Corona, dass die jetzt alle an die Oberfläche gespült werden?
Boah, wenn ich es wüsste. Also ich grübel da tatsächlich selber. Also ich habe da so ein paar Hypothesen. ein paar davon passen in mein Weltbild und ein paar nicht. Also die davon, die nicht in mein Weltbild passen, nachdem es die sind, die ja eher aus mir rauskitzeln wird. die nicht in mein Weltbild passen, sind die, dass es tatsächlich auch so von einem Wechsel im Menschenbild und in der Erziehung zu einem Individuum hin gegeben hat. Was ist, was ich sehr schätze und genieße und wunderbar und wichtig und ganz toll finde und das Gegenteil davon ganz furchtbar. Aber ich frage mich tatsächlich, ob das nicht möglicherweise in manchen Extremen, in manchen Auswüchsen dazu führt, dass Leute, die halt früher einfach gesagt haben, so, ich halte mich da raus, ja, jetzt ihre eigene Meinung halt genauso wichtig finden wie die von dem Expertengremium oder wie auch immer.
Hm. Hältst du dich raus oder mischst du dich ein oder überlässt du es den Experten?
Die Frage ist falsch formuliert für mich.
Okay.
Also ich mische mich ein. Aber, und das ist halt auch was Neues, früher habe ich mich bei mir eingemischt mit meiner Meinung oder halt nicht. Inzwischen muss ich gestehen, mische ich mich meistens ein mit, hört doch mal auf die Experten. Ja, bin da auch zunehmend bereit, mit denen mein Fähnchen in den Wind zu hängen. Weil es ist ja ein dynamischer Prozess, Wissensgenerierung. Ja? Und ein wesentliches Kennzeichen davon, dass sich da auch Dinge ändern. Aber ich mische mich ein. Ich wünschte, also ich hätte mehr Seelenfrieden, wenn ich ein bisschen weniger den Drang hätte, mich einzumischen.
Also bist du gerade etwas gestresst und aufgewühlt? Also hast du keinen Seelenfrieden gerade?
Nein.
Liegt es nur an den Umständen gerade oder sind es noch andere Sachen, wo du sagst, boah, es geht mir gerade, oder ist es eine grundsätzliche Belastung durch die Situation?
Das ist... Ich frage mich das gerade auch tatsächlich, also auch so gerade die letzten Tage. Zu meiner Frau habe ich schon gesagt, ich weiß bloß nicht mehr, welche Farbe das war. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe vor 2 Jahren auf einmal die blaue Pille genommen und ärgere mich, dass ich die rote hätte nehmen sollen, falls sich jemand noch an Matrix erinnert.
Matrix,
ich weiß nicht mehr, welche Farbe welches. Ich bin da jetzt nicht so ein Fan, ja. Aber das ist irgendwie wirklich so, als sieht man das auf einmal und kann es dann auf einmal nicht mehr nicht sehen. Und ja, das beunruhigt mich ganz schön, ja, weil das ist ja wirklich auf allen Ebenen. Also das ist ja wirklich politisch, das ist zwischenmenschlich, das ist ja auch so was diesen Rechtsruck der Gesellschaft angeht. Ja, das war halt wenn ich so zurückdenke, zu meinen Schulzeiten oder so. Ja, da war man natürlich politisch engagiert und ich meine, ich war ja damals eh so mehr das Modell langhaariger Bombenleger und das sieht man jetzt nicht mehr so, ja, aber mit meinen Haaren bis zum Hintern und den Batikhosen und dem schönen bunten Stirnband und so. Aber im Nachhinein muss ich sagen, wenn man sich da so gegen rechts engagiert hat oder so, dann war das mehr eigentlich tatsächlich so ein theoretisches Konstrukt und eigentlich so der Gedanke, dass das jemals wieder irgendwie sowas in die Richtung passieren könnte. So, weil das ist ja klar, ne? Und dann haben die den Leuten erzählt, dass die und die da schuld werden. Und dann denke ich so, ja, das sowas wird ja heute keiner mehr glauben, ne? Und jetzt plötzlich stehst du halt da und genau das passiert, ja? Also, das bedrückt mich gerade tatsächlich, also die Gesamtsituation, und das ist auch was in meinem Leben irgendwie neu ist, bedrückt mich mehr als meine individuellen Umstände gerade.
Okay. Lähmt dich das dann auch bis zu einem gewissen Punkt oder hast du die Möglichkeit, da auch ins Handeln zu kommen, ähnlich wie du vielleicht früher dafür auf die Straße gegangen bist?
Ja, nicht so wirklich, ne? Also es ist, das ist ja auch so ein bisschen was, es ist so wenig angreifbar, ne? Also das ist ja auch genau ein Teil dessen, was ich so schmerzlich finde, so dieser Verlust einer einer argumentenbasierten Auseinandersetzung mit irgendwas. Ja, also irgendwie so meine Wahrnehmung ist irgendwie, dass es sich ja früher war natürlich alles besser, ja. Man sieht jetzt hier im Podcast nicht die mit den Fingern gemachten Anführungszeichen. Früher war es natürlich für mich eher so, dass man sich mit Leuten auch anderer Meinungen unterhalten hat und Argumente ausgetauscht hat und auch stellenweise sich gegenseitig zustimmen musste, ja, oder auf Argumente eingegangen ist oder sonst was und dann am Schluss auch festgestellt hat, dass es bei irgendeinem Thema oder einem Teilbereich oder irgendwas argumentativ ein Ergebnis gab, was vielleicht einem nicht reingepasst hat. Und das ist jetzt aber völlig vom Tisch. Also A sagt, so schaut's aus. B sagt, naja, das ist widerlegt, schau mal, hier ist ein Beweis, dass es nicht so ist. Und A sagt, nee, ich glaube das aber trotzdem. Und dass sich das so durch die Gesellschaft zieht, auf allen Ebenen, und das ist halt das, was mich gerade so fertig macht, ist, dass es dieses Muster ist, dieser früher gab es so ein, irgendwo habe ich mal gehört, das fand ich einen schönen Begriff, das Primat des Objektiven. Ja? Also dass in den Bereichen, wo man noch relativ klar, man kann jetzt natürlich ins Philosophische driften und was ist wirklich objektiv und bababababa, aber es gibt ja doch so einen gewissen Konsens, auf den wir alle unser Miteinander gründen, dass irgendwie, keine Ahnung, ja, also wenn 500 mathematische Beweise geführt sind, dass irgendwas so ist, dass es dann so ist, dann kann man sich natürlich hinsagen und sagen, jeder Mensch hat seine individuelle Wahrnehmung und so weiter, aber es ist zumindest ein Konsens da, dass man das jetzt erstmal als Fakt betrachtet, ja. Und das geht irgendwie so total flöten und das macht sich gerade so an allen Ecken und Enden bemerkbar.
Also du bist Naturwissenschaftler, oder? Ursprünglich?
Das darf ich gar nicht sagen. Ich habe ursprünglich Theologie studiert.
Oh, wow. Ah, interessant. Aber jetzt?
Das wusstest du gar nicht.
Nee, das wusste ich, glaube ich, gar nicht. Mhm.
Ich hab eigentlich evangelische Theologie studiert, 5 Semester.
Wie kamst du auf die Idee?
Ich war, als Teenager war ich sehr religiös, war auch sehr engagiert, habe so Jugendgruppen geleitet und so weiter. Und dachte ich mir, das passt doch alles zusammen und hätte mir auch so vom Berufsbild her getaugt, so als Tausendsasser, ne? Also du machst ja alles von Seelsorge, Management, Orga, PR. Das hätte mir getaugt und dann habe ich Theologie studiert, dachte ich werde Pfarrer. Und dann hat sich das halt währenddessen so, ich sag jetzt mal so Stufe für Stufe erodiert, der Glaube, ja. Im Nachhinein würde ich sagen, das waren die ersten Schritte zu dem Atheisten hin, der ich heute bin.
Ist ja
aber
witzig.
Damals, ne, hat mir halt auch ein bisschen der Mut gefehlt, das so wahrzunehmen. Ne? Das ist, wenn du da dein ganzes Weltbild drauf baust, das ist natürlich schon nicht einfach, das mal so sich selbst auszusprechen oder so, ne? Dass das so ist. Und dann wusste ich schon, ich will nicht mehr Pfarrer werden, wusste aber noch nicht was. Ja, und dann habe ich programmiere ja seit ich 10 oder 11 bin oder so als Hobby. Und dann habe ich gesucht für ein Praktikum. Man muss ein Praktikum machen ein Jahr, weil man vom Wehrdienst befreit ist. Und dafür muss man ein Jahr irgendwo in der echten Wirtschaft, in Anführungszeichen, arbeiten. Und da habe ich mir was gesucht, so Layout, Design, dachte ich mir, habe ich früher auch gern gemacht. Und bin bei so einer Agentur gelandet. Und die haben halt damals Internet gemacht. Das war 96 oder so.
Ja,
und waren da halt echt noch so pioniersmäßig. Und das war halt mein Ding, ne? Das war halt, ich habe da überhaupt nichts mehr mit Layout und Design gemacht, sondern das Internet war halt meins, ne? Also das war halt das Ding und da habe ich das Jahr gearbeitet und habe halt immer den technischen Kontakt gehabt mit unserem Dienstleister, der für uns das Hosting und so gemacht hat und die haben mich dann halt direkt aus dem Praktikum raus angestellt und da bin ich dann ja geblieben für 13 Jahre, 14 Jahre oder so.
Also von der Kirche ins Internet.
Von der Kirche ins Internet, genau. Und das Informatikstudium und so, das habe ich dann alles irgendwann hinterher als Abendstudium gemacht.
Du hast mit mehr Beschäftigung, mit dem Glauben, bist du vom Glauben abgekommen?
Das ist so eine Hypothese, die erstaunlich viele so äußern, aber nee, so war es nicht. Also tatsächlich war es so, dass wenn ich so zurückblicke in den gläubigen Menschen damals, ja, dass das, was man an diesem Studium gemacht hat, da irgendwie ohnehin nicht so wirklich was damit zu tun hatte. Das war irgendwie auf einer anderen Ebene. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein finde ich so ein paar Sachen, also so Arbeit mit historischen Texten und Schichten ausgraben dabei und auch so Hebräisch, Griechisch und so, das fand ich eigentlich auch im Nachhinein echt immer noch so zu den spannendsten Sachen, die ich gelernt habe. Hatte aber halt irgendwie mit meiner Glaubenswelt damals nicht viel zu tun. Also das hatte nicht so miteinander zu tun.
Was hast du denn da geglaubt? Also so das klassisch christliche, kirchliche Glaubensbild? Oder hattest du einen eigenen Glauben? Oder wie war das?
Das war so, wenn es eine Schublade eher so evangelikal, freikirchlich in die Richtung. Also eine persönliche Gottesbeziehung, ja, auch so grenzwertig immer dieses dass so die richtige Kirche, das ist ja nur ein Kirchensteuerverein, das sind ja gar keine echten Christen, ne, so dieses Bild, was da so war. War eine spannende Zeit, aber es war halt, ich war halt damals auch schon immer der mit den komischen Fragen. Ne? Also ich war auch zum Beispiel einer der wenigen, ich habe mich damals in München relativ viel engagiert, auch im CVJM, der da so ein bisschen in die freikirchliche Richtung gelaufen ist und so. Und da war ich halt auch immer der, der trotzdem noch sozusagen in der bösen Landeskirche so bei den Ungläubigen auch noch eine Jugendgruppe gemacht hat und so. Also war da eh so zwischen den Stühlen, aber das charakterisiert so diese Welt so ein bisschen ganz gut, in der ich mich da so bewegt habe, ne? Also im Nachhinein würde ich sagen, schon sehr intensiv persönlich. Das war mir auch wichtig. Also ich habe da auch wirklich mein Leben danach gelebt. Ich bin auch jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufgestanden und habe für mich eine Andacht gemacht und so. Heute denke ich mir so, eigentlich könnte ich das wieder einführen und ein bisschen meditieren oder so, ja, weil es mir einfach gut getan hat. Ja. Und genau, und das hat dann einfach sehr lang gedauert, bis ich mir das dann einfach auch, diese vielen Fragen, die man sich so angehäuft hat und die man sich selbst nicht zu fragen traut, weil man ganz tief drin schon weiß, dass man sie nicht beantworten kann. Und das hat sehr, sehr lange gedauert bei mir einfach, bis ich die zulassen konnte. Und
was zum Beispiel für Fragen waren das? Also fällt dir da noch eine ein, die du da gestellt hast?
Ach du, alle möglichen. Also das war jetzt nicht so die eine große Frage, ne? wo so viele sagen, so wie kann Gott das Leid zulassen oder sowas. Sowas waren für mich irgendwie eher immer so theoretische Diskussionen. Nee, aber einfach so ganz praktisch. Ja. Also so, was weiß ich, warum sollte dann jetzt, also auch so diese vielen unlogischen Sachen, ne, wo man heute jetzt eher so Witze drüber macht, ne, wo der Missionierte, ja, den Missionar fragt, so, wie ist denn das mit all denen, die noch nie von Gott gehört haben? Sind die dann jetzt verdammt? Und dann sagt er, nein, die noch nie von Gott gehört haben, sind noch nie, natürlich nicht verdammt, weil die wissen es ja nicht besser. Und dann sagt er so, warum erzählt ihr uns dann von Gott? Ja, und so, und ich dachte mir so, ja, erst gelacht, ja, und dann bleibt einem das so ein bisschen im Hals stecken. Und denkt sich so, stimmt eigentlich, also total, ja, valider Punkt einfach, ja. Und es sind einfach so viele Kleinigkeiten, die einfach nicht zusammenpassen, ja. Oder dann auch dieses, einfach so diese grundsätzliche Unmöglichkeit dieser Achse zwischen, naja, das ist ja alles nur symbolisch gemeint. Und als Anregung für, wie man sich das denken soll, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dann aber diese wörtliche Auslegung, ja, da steht aber, ja, in der Übersetzung, ja, was weiß ich, Beispiele, Diskussionen geführt mit einem Kommilitonen im Studium, ja, der irgendwie Ausländer raus und sonst wie brüllte und ich meinte also so, wie ist denn das eigentlich, wie siehst du denn das eigentlich da mit dem barmherzigen Samariter, ja, der den da, naja, da steht ja, den Nächsten, ja, soll ich, nicht den Übernächsten oder den Überübernächsten, ja, und die kommen ja vom ganz anderen Kontinent, die sind sicher nicht meine Nächsten, ja, meine Nächsten, das bist du und hier der Nachbar und so, ja, und so dieses bis aufs letzte Komma runterbrechen aufs Wörtliche, ja, wo du dann auch, wo man dann natürlich auch prima natürlich auch Witze drüber machen kann, ja. Gerade so im Alten Testament hat sich da ja doch so einiges an skurrilen Geschichten gesammelt, ja. Und allein auf dieser Achse, ja, also mich zu positionieren, hatte ich da nie ein Problem. Aber die Frage, warum genau? Und warum ist, sage ich jetzt bei dem einen, das ist symbolisch und das andere ist aber wörtlich zu verstehen. Ja, also letztlich ist es ja dann doch meine persönliche, was gefällt mir besser, Entscheidung. Ja, auch wenn jeder das natürlich anders argumentiert, aber de facto ist es ja eben überhaupt keine Linie, die da irgendwo ist.
Ist ja wie jetzt fast, oder? Wenn du sagst, du regst dich jetzt auf, dass es so ein bisschen, ja, es ist echt, gerade beim Zuhören denke ich mir, das ist ja ganz ähnlich dann, oder nicht?
Boah, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Ja. Du meinst jetzt dabei, sich selbst zu positionieren in der Einschätzung,
ja,
wo man, ja, nee, weil ich denke, wenn es um die Positionierung auf so eine Wissensachse gibt, da hat man, wenn man möchte, Hinweise, die man als zumindest wenigstens so über das Subjekt hinausgehend betrachten kann. Ja, so, also wenn der ein Jahr, eine 15 Jahre lang sich damit beschäftigen muss, dabei 10 Prüfungen ablegen muss, bei denen nur 20% durchkommen und der andere ein Wochenende YouTube geguckt hat, dann würde ich eher davon ausgehen, dass, ja, das würde ich jetzt mal als eine Möglichkeit der Objektivierung bezeichnen, wenn man die annehmen möchte. Ja. Bei dem anderen, das ist ja genau der Punkt, woran möchtest du es festmachen? Ja, es ist ja alles ohnehin aus dem luftleeren Raum irgendwie gegriffen. Und das war dann auch so, letztlich läuft alles drauf raus, bin ich ein Arschloch oder bin ich kein Arschloch? Benehme ich mich wie ein Arschloch oder benehme ich mich nicht wie ein Arschloch? Ob ich da jetzt einen Bibelvers dazu als Grundlage nehme? Ja, weil wenn der mir nicht taugt und ich mich wie ein Arschloch benehme, schau dir doch, also jetzt im Nachhinein, ja, schau dir doch zum Beispiel so diesen American Way of evangelikalischem Leben an, ja. Da wird doch auch, das wird alles so hingelegt, wie es gerade ins eigene Business-Konzept passt, ja. Und genau diese absolute Freiheit, das alles irgendwie so aus dem luftleeren Raum zu schöpfen, hat es mir dann auch irgendwie so ein bisschen, also hat dem den Wert genommen, ja. Also diesen Wert als was Besonderes gegenüber 500 anderen lesenswerten Büchern mit guten Ideen, ja. Und das war so der eine Baustein, der mir halt geholfen hat, das dann loszulassen. Und der andere war tatsächlich für mich einfach die Entdeckung, dass ich das war zweistufig. Gehört es hier so, dass ich die ganze Zeit Quatsch und mir gar nichts sagt?
Wenn der Gast redet, dann hören wir gerne zu, solange der Gast...
Ach so, okay.
Vor allem, wenn es okay, so spannend gut. ist.
Ja, eben.
Na gut, dann erzähle ich das jetzt hier noch fertig. ja, und der zweite Baustein war halt einfach, das war so ein bisschen mehrstufig einfach. Also der erste, der war irgendwie da und den konnte ich aber noch nicht so recht zulassen und da hatte ich auch noch nicht so meinen Frieden damit. Ne? Also das hat sich noch nicht gut angefühlt und es war irgendwie nicht stimmig. Weil was für mich halt einfach gefehlt hat, war... Ich habe schon das Bedürfnis, mein Leben nach gewissen ethischen Aspekten auch auszurichten. Ne? Und da war halt dann auf einmal keine greifbare Verankerung mehr da. Ne? Vorher konnte ich einfach so klar sagen, so, ja, das ist gut, das ist böse. Ja? Klar habe ich das natürlich, das weiß ich jetzt im Nachhinein, mir natürlich die Sachen rausgepickt, die ohnehin nach meinem Kompass gut oder böse werden. Und die einen habe ich nur symbolisch zu lesen betrachtet und die anderen habe ich halt wörtlich genommen. Aber ich hatte noch das Gefühl, ich habe so einen Kompass. Und dann habe ich Richard Dawkins gelesen. Zuerst eben angefangen mit dem Selfish Gene. Also das egoistische Gen, wo es ja tatsächlich nur um Ideen geht. Brillantes Buch, würde ich wirklich jedem empfehlen. Hat auch noch gar nichts mit Atheismus oder irgendwas zu tun. Das ist da, wo dieses Konzept des Memes herkommt. Mhm. Falls ihr es schon mal gehört habt.
Ja.
Ne, also so was sich verbreitet, bloß eben was nichts Physisches ist, kein körperliches Merkmal, was genetisch verbreitet ist, sondern eine kulturelle Einheit, die aber genauso konkurriert, sozusagen im Kampf der Fittesten, wo dann kulturelle Aspekte auf einmal sich verbreiten, weil sie der Population sozusagen dienlich sind.
Mhm.
Ne, das ist so dieses Konzept. Und dass sich halt da so Kulturen halt einfach entstehen, weil es da halt, ne, die einen haben auf einmal irgendeinen komischen Brauch entwickelt und die anderen halt nicht. Und es stellt sich aber halt raus, dass dieser Brauch dafür sorgt, dass alle viel mehr Zusammenhalt fühlen, besser kooperieren oder im Kampf, was auch immer. Ja? Aber es ist nützlich für die Population, deswegen setzt sich diese Verhaltensspielweise durch. Ja, und so entstehen halt kulturelle Strukturen, menschliche Interaktionen und so weiter. Und daraus, und das ist dann eben der Teil, was er dann in dem God Delusion, in dem, wie heißt es, der Gotteswahn, glaube ich, dann eben weitergeführt hat, wo er diesen speziellen Aspekt, also der vergaloppiert sich da auch gerne, irgendwer hat mal geschrieben, der ist auf einem Kreuzzug für den Atheismus, das fand ich ein sehr schönes Bild, aber er hat wirklich ein paar spannende Gedanken da einfach weitergedacht, auch wenn er sich bei ein paar vergaloppiert, aber eben genau diese Idee, dass er eben Religionen als genauso ein entstandenes Artefakt einfach auffasst. Ja, was einfach bestimmten Gruppierungen in bestimmten Situationen einen Vorteil verschafft hat und dann aber halt so geblieben ist, ja, weil es halt da war und nicht weg musste. Ja? Also es keinen evolutionären Druck gab, das wieder zu entfernen. Und
was wäre denn ein Meme, was nach deiner Meinung heute ein gutes Meme wäre, weitergegeben zu werden?
Ah, das ist eine schöne Frage.
Da gibt es ein gutes Meme. Das kommt ganz drauf an, auf welche Abstraktionsebene. Aber das, ich weiß nicht, ob man das vielleicht so im weitesten Sinne.
Vielleicht auch eins, was dir einfach Spaß machen würde.
Das greift so nicht, die Frage gerade. Das ist so. ich kann da kein Konkretes jetzt so greifen. Ne? Also. Mhm. Ich frage mich gerade, aber Altruismus ist ein zu großes Ding, um als ein Meme irgendwie durchzugehen. Ja? Aber man könnte das wahrscheinlich, wenn man das sehr, sehr, sehr weit fasst, dieses Konzept, durchaus als was sehen, was sich da eben durchgesetzt hat, ja, in diesem Sinne zu kooperieren. Und das finde ich, deswegen mag ich Menschheit, weil es halt sowas gibt.
Mhm. Ja? Also du bist ein Menschenfreund.
Ja.
Hast du die Hoffnung noch nicht aufgegeben? Trotz aller Idioten.
Das schließt sich nicht gegenseitig aus, oder?
Weiß ich nicht.
Ein Menschenfreund zu sein und die Hoffnung aufgegeben zu haben. Nein, ich weiß nicht, ob ich die Hoffnung aufgegeben habe. Die Frage stelle ich mir gerade. Ich weiß es doch nicht. Ich verzweifle ein bisschen, aber im Zweifelsfalle ist es... ja, wunderbar. Da schließt sich gleich der Kreis zu dem anderen. Da haben wir das nämlich fertig. Da schließt es lebt sich für mich besser, wenn ich es nicht aufgegeben habe. Egal, ob es Grund dazu gibt oder nicht. Und das ist genau der Punkt. Das war der erste Schritt eben dieser Dawkins, der mir das ein bisschen genommen hat dann. Und da ging es aber eben auch darum, dass in Menschen, man weiß ja da inzwischen tatsächlich auch aus der Hirnforschung so ein paar Aspekte, dass so bei bestimmten religiösen Erlebensformen bestimmte Areale ja besonders involviert sind und so weiter. Ja. Dass es also offensichtlich im Menschen ein wie auch immer entstandenes Bedürfnis nach einer Art Spiritualität gibt, ja, das auch gestillt werden möchte und das fordert und so weiter. Und das war für mich so dieser Klick, ja. Dass das irgendwie losgelöst ist, und da war ich dann auch gerade dabei, so, da bin ich irgendwie so reingerutscht in so eine Yoga-Gruppe, die ganz viel meditiert hat und so weiter, ja. Und ich dachte, ich muss mich erschießen, irgendwie so eine Stunde Mantra singen oder so, aber ich kam da immer raus und ich war ein neuer Mensch, ja. Es war totaler Mumpitz und das hat inhaltlich überhaupt keinen Sinn gemacht und so weiter, aber es hat mir einfach gut getan, ja. Und das war dann einfach so diese Erkenntnis, dass es Spiritualität gibt, die dann auch ein spirituelles Bedürfnis gibt, ohne dass das jetzt deswegen was Überirdisches sein muss. Und dass es auch völlig legitim ist, dieses Bedürfnis zu haben, zu spüren und auch dem nachzugehen und das zu füllen. Ja? Aber dass man deswegen sich nicht zwingend auf irgendwelche Bücher berufen muss oder irgendwelche anderen Leute versklaven oder Kriege führen oder sonst irgendwas. Und also versteht ihr, was ich meine? Also das ist sozusagen der Effekt für mich, das ist, was dabei zählt. Und genauso, und da schließt sich dann eben auch die Frage mit der Hoffnung. Ja? Nehmen wir mal an, es gäbe wirklich keine Hoffnung mehr. Ja? Würde ich so leben wollen in dem Gedanken, dass es keine Hoffnung gibt? Nee. Ja? Also mein Leben wird sicherlich ein besseres sein, wenn ich schaffe, mir einzureden, es gäbe welche. Ja? Und so zu tun, als wäre das so.
Wenn du, da hänge ich gerade noch fest, wenn du so sagst, du hast dann erlebt, so nach dem Yoga... Das war für dich also eigentlich Mumpitz, in Anführungszeichen. Also man kann es nicht rational erklären nach irgendwelchen Kriterien, was das eigentlich ist, aber es hat dir gut getan. Deswegen wollte ich dich fragen, glaubst du, dass man alles naturwissenschaftlich erklären sollte oder so nach so festen oder und das andere ist halt so ein Gefühl? Oder glaubst du, es gibt auch Sachen, die wir nicht naturwissenschaftlich erklären, die trotzdem da sind, die wir halt einfach nicht messen können? So.
Ich sehe da keinen Dualismus da drin.
Sondern?
Also, ich sehe da nicht dieses entweder oder. Mhm. Also da schwingen für mich in deiner Frage zwei Sachen drin. Das eine ist, gibt es etwas Transzendentales, ja? Etwas, was irgendwie nicht von dieser Welt, aus dieser Materie, was auch immer ist? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, sollte man alles, also sollte man sagen, es gibt auch Dinge, die man nicht messen kann oder irgendwas. Letzteres, klar, ne? Also erstens gibt es Dinge, die man noch nicht messen kann. Also nahezu alles, was wir heute an Möglichkeiten haben, Dinge zu sehen, zu messen, sonst was, konnte man vor 50 Jahren nicht sehen, waren nicht da und so. Ja? Also zum einen halt einfach die begrenzten Möglichkeiten zu sehen. Zum anderen gibt es ja auch so Unschärferelationen, Quanteneffekte und so weiter, die ja einfach schon per Gesetz sagen, dass es in dem Augenblick, wo du hinguckst, nicht mehr das ist, was es war. Und so weiter. Das heißt, wo es einfach schon per se gar nicht möglich ist, was zu sehen, zu messen, wahrzunehmen. Die andere Frage ist, ob es irgendwas geben kann, was jenseits dieser Materie hier ist. Und ich habe keine Indizien dafür, dass da was wäre, aber ich habe halt auch keine dagegen. Ja? Und bisher hat sich alles, was ich sehe, zumindest entweder mit diesem Weltbild so packen lassen oder hat zumindest die Möglichkeit, dass man sagen kann, okay, das sind aber Sachen, vielleicht ist da einfach was da ist. Anderes Beispiel, was weiß ich, so diese ganzen obskuren Medizinsachen oder so, ja, da sind ja dann immer wieder, da gibt's jede Menge Schwurbel, Handaufleg, sonst irgendwas Geschichten. Und trotzdem findet man aber ja auch immer wieder irgendwelche Sachen, die einfach funktionieren. Ja? Mhm. Und zwar seit 3000 Jahren, wo die Leute halt irgendwelche Blätter mit Kalk versetzt haben und 4 Wochen gären haben lassen. Und anschließend war das dann, kannst du heute nachmessen, nachproduzieren, ein superpotentes Medikament. Ja? Und ich auch fragst, wie zur Hölle haben die das rausgekriegt? Keiner hatte eine Ahnung, wie es funktioniert hat. Und für die war das auch, die Haare des Gottes, die vom Himmel geregnet nach irgendeiner Sage oder sonst was waren. Ja? Aber es funktioniert halt. Das heißt, bloß die Tatsache, dass die Erklärung, warum was so sein soll, Mumpitz ist, heißt ja deswegen noch nicht, dass es nicht so sein darf. Mhm. Und da ist noch viel Raum bei unserem jetzigen Wissensstand für Dinge, die wir nicht kennen. Also auf Deutsch, ich kann nicht ausschließen, dass da was ist. Und wenn da was wäre, würde ich vermutlich eher was anderes als was Religiöses erwarten. Mhm. Also weil ein Gott, für den wir die Krone der Schöpfung sind, der wäre schon selten doof.
Das ist eine sehr menschliche Erklärung, denke ich. Also so. Ja. Aha. Ja. Ein Versuch, was klarzumachen, was man halt vielleicht nicht erklären kann. Oder weiß ich nicht. Ich weiß es auch immer nicht. Ich bin mir auch immer unsicher.
Ja. Aber das war dann das, was mir so diesen Frieden gegeben hat, ne? Also dieses Anerkennen. Da ist aber, ne, also diese Sehnsucht danach, da was sehen zu wollen auch, ja, also ich verstehe das auch total, dass Leute, die jetzt vielleicht nicht so einen naturwissenschaftlichen Blick auf Dinge haben, ja, das ist ja was Menschliches, das erklären zu wollen, was passiert. Und wenn du halt einfach vor 3000 Jahren komische Dinge gesehen hast, dann hast du dir halt mit dem, was du in deinem Kopf an Mustern hast, ja, versucht zu erklären. Und wenn du aber heute Dinge siehst, als jemand mit naturwissenschaftlichem Hintergrund und ein bisschen neugieriger und interessierter und sonst, dann siehst du halt einfach andere Muster da drin, ja, und möglicherweise halt einfach komplexere Muster, zu denen so jemand gar nicht in der Lage war. Und so wie es da halt diese zeitliche Achse gibt, gibt es die halt, und da sind wir jetzt wieder bei der heutigen Welt, vielleicht auch im, lass es mich vorsichtig sagen, im in den Möglichkeiten zum Verstehen komplexer Zusammenhänge.
Jetzt mal runtergebrochen auf dein Leben. Wie sieht ein konkreter Tag in deinem Leben aus?
Zurzeit aufstehen, Kaffee machen. Die Kaffeemaschine ist dank Smart Internet schon vorgewärmt.
Wow.
Die braucht immer eine Dreiviertelstunde. Dann zurzeit, meine Frau ist Corona-bedingt ausgestellt worden und jetzt bis zum Ende des Jahres freigestellt. Das heißt, ich muss die Kinder jetzt zumindest nicht zur Schule bringen und in den Kindergarten. Das heißt, das macht meine Frau und dann klemme ich mich hier ins Homeoffice. Also ich bin in einem sehr kleinen Unternehmen, wir sind 3 Mann insgesamt und ich mache halt Softwareentwicklung und habe so gut wie keinen Kundenkontakt. Das heißt, ich kann es hier von zu Hause genauso gut machen. Noch besser, seitdem ich jetzt hier diese Schalldämmmatten an der Wohnungstür, also an der Zimmertür kleben habe. Und ja.
Sonst heißt es Papa, Mama, oder ja, wegen der Kinder vor allem.
Genau.
Ne? Mhm.
Genau. Ja, also die Wohnung ist halt extrem hellhörig, so 30er-Jahre-Haus. Und selbst mit den Dämmplatten kriege ich jedes Wort mit, aber es ist halt nur noch halb so laut, das Wort, was ich mitbekomme.
Was machen die gerade? Genau. Wo sind die gerade? Im Kindergarten oder Schule? Oder?
Jetzt gerade, nee, die sind beide heute am Rumröcheln.
Oh.
Und ja, da sind sie gerade in Schule und Kindergarten nicht so gern gesehen. Und genau, und nachdem, wie gesagt, nachdem Nadine ja eh zu Hause ist, können wir das gerade ein bisschen lockerer angehen und dann bleiben sie halt daheim.
Ist es für dich denn gar nicht so schlimm, dass du jetzt zu Hause in so einem kleinen Igelnest lebst?
Erstaunlich wenig. Also, das liegt aber daran, dass ich mit unglaublich vielen Leuten trotzdem die ganze Zeit zu tun habe. Also ich habe vor meinem jetzigen Job habe ich ein Software-Team geleitet und da auch die Kundenkontakte gemacht und war also ständig bei Leuten, bei Kunden auf Meetings mit dem eigenen Team und war immer so hatte viel mit Leuten zu tun und bei meinem jetzigen Job halt überhaupt nicht mehr. Also ich sitze und programmiere allein. Und das hat mir am Anfang tatsächlich auch sehr gefehlt, einfach so diese Interaktion mit anderen und so mehr zu haben. Und dann hat sich aber ergeben, dass ich aus meinem Abendstudium raus, die haben mich dann hinterher gleich Shanghai als Dozent, wo ich jetzt also seit fast 10 Jahren
Shanghai.
Ja, das kennst du, oder? Ne? So, wo man, nee. Die, wo man echt, das finde ich ein wunderschönes Wort. Das hat man früher wohl gemacht, weil es wohl Zeiten gab, wo es nicht einfach war, für so längere Segelfahrten Matrosen zu kriegen, schlecht bezahlte. Und dann hat man die am Abend vor der Abfahrt, ist man einfach in irgendwelche Hafenkneipen und hat irgendwelche Typen abgefüllt. Und die sind halt dann auf hoher See aufgewacht für die anderthalb Jahre Segelfahrt. Und daher das Shanghaien von Matrosen. Ne? Genau. Also, und die haben mich da also dann halt einfach angesprochen. Das hatte sich einfach alles tatsächlich mehr oder weniger zufällig so ergeben. Und darum bin ich da halt jetzt seit fast 10 Jahren auch noch als Dozent. Eben bei Wirtschaftsinformatik im Abend-Wochenendstudium. Und das ist halt echt ein schöner Ausgleich, ne? Weil du da halt mit vielen Leuten zu tun hast. Und da kann ich halt dann auch wieder ein bisschen die Rampensau rauslassen. Und jetzt so zusammen ist es dann eben so, dass mir das eigentlich hier gar nicht so, ich mich gar nicht so unwohl fühle. Ne? Also ich habe hier einen vernünftigen Kaffee. Ich habe hier, das sieht man jetzt natürlich nicht hier, ne? Ich habe hier eine schöne Musikanlage. Hier hinter der Kamera steht die große Wand mit den vielen Schallplatten. Und das macht dann doch das Arbeiten so ein bisschen erträglicher. Also das tröstet die ein oder andere Träne. Das Einzige ist, ich bin halt vorher immer ins Büro geradet. 20 Kilometer jeden Tag. Und
also du bewegst dich nicht mehr jetzt.
Ja, genau. Und also ich habe jetzt zwar hier so ein Laufband für unterm Arbeitstisch, um im Stehen zu gehen, aber das ist irgendwie, das war eine nette Idee, aber das funktioniert nicht. Also das ist so, würde ich sagen, mal der größte Kollateralschaden im Augenblick, ist so die Corona-Wampe. aber ansonsten tatsächlich hier zu arbeiten, muss ich sagen, geht wirklich erstaunlich gut. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und ich habe auch vorher immer gesagt, ich will kein Homeoffice. Weil ich einfach so diese klare Trennung brauche, so das hier ist Arbeit und das hier ist jetzt privat. Mhm. Aber wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt und so ein paar Rituale auch schafft und so, dann haut es schon hin.
Was sind da so deine Rituale?
Ach, das ist... zum einen der Schreibtisch, ja, also der wird dann blank gemacht, bevor er sozusagen die Arbeit anfängt. Und dann habe ich mir tatsächlich, mein Chef will von mir überhaupt gar kein Zeittracking oder sowas haben, oder? Aber ich habe mir tatsächlich halt so eine App zugelegt, die ich halt immer so oben in der Menüleiste habe, wo ich sage so, jetzt Arbeit. Ja? Und wenn ich halt aufhöre, dann sage ich so, jetzt nicht mehr. Ne? Und das ist halt für mich auch wirklich so ein bisschen der Gradmesser. Also klar passiert es dann mal, dass ich eigentlich fertig bin mit Arbeiten und fällt mir noch was ein. Also ich bin ohnehin jemand, der das nie trennen kann. Ja? Also das Schlimmste, was es für mich gibt, ist Freitagabend aus dem Büro zu gehen mit einem ungelösten Softwareproblem, weil ich das ganze Wochenende an nichts anderes denken kann. Ja? Also ich sitze mit meinen Kindern und spiele und 80% meines Gehirns kauen Algorithmen durch, welche davon funktionieren könnten. Es ist aber halt genauso in die andere Richtung. Also insofern ist das schon fair. Ja? Also wenn ich zu Hause an was am Kauen bin, dann kaue ich das den ganzen Tag im Kopf auch im Büro weiter. Also es hält sich in etwa die Waage.
Wie kriegst du dann jetzt die Trennung hin zwischen den beiden Bereichen, wo du ja jetzt noch mehr zu Hause bist und sich die Welten noch mehr vermischen?
Nochmal den Anfang der Frage.
Also wie kriegst du jetzt die Trennung noch besser hin zwischen den beiden Bereichen? Machst du dann nur die Tür auf und zu und das genügt dir?
Also es ist wirklich dieser, ja, es ist eigentlich gar nicht so viel mehr. Also die Tür muss tatsächlich auch zu sein. Also das mache ich auch, wenn ich allein in der Wohnung bin inzwischen, dass diese Tür zu ist. Ist ja zum Ärger unserer Katzen, die dann natürlich immer rein und raus wollen und so. Vor allem die schöne Schaumstoffschalldämmung an der Tür, die ich extra dafür gekauft habe, die hat seit die Katzen da immer raus wollen, genau. So ein bisschen gelitten, die hängt hier schon auch so in Fetzen runter. aber es ist tatsächlich, also so visuell einfach dieser Schreibtisch. Einfach so, ne, so frei und klar und nicht noch die ganzen Bastelprojekte vom Wochenende und sonst irgendwas, sondern wo einfach wirklich einfach Arbeit ist. Außer dem großen Display, was mir anzeigt, was gerade für ein Song läuft, was da noch steht, aber...
Also du magst Musik. Du hast jetzt schon ganz oft deine Musik erwähnt. Bist du Musikfreak?
Ja, ja.
Ja, was hörst du besonders gerne?
Alles, was gut ist. Also es ist...
Bist du nicht gebunden an eine Stilrichtung? Durch alle Genres durch?
Nicht so richtig. Also früher war ich das so aus... Früher, so als Teenager, so... kam ich so Hardrock, Heavy Metal, dann so Blues, Bluesrock, vor allem halt so 60er-Jahre-Kram auch, ne, so das ganze Hippie-Zeug, Psychedelic und so. Und irgendwann hat sich das aber dann so ein bisschen so geweitet, als ich dann halt entdeckt habe, dass es eigentlich kaum Musikrichtungen gibt, wo es nicht ein paar Rosinen wenigstens zu picken gibt. Und inzwischen, also so im Wesentlichen würde ich sagen, das meiste ist so Alternative, Independent, aber auch Country, Singer, Songwriter, Jazz, Rock, Blues, Avantgarde, also wirklich relativ viel, solange es halt irgendwie Spaß macht. Oder früher hätte ich gesagt, solange es so eine gewisse Fülle und Komplexität hat, aber das trifft es auch nicht mehr, weil es gibt einfach so viele Sachen, die einfach total geil sind und total primitiv, dass das irgendwie auch nicht passt. Aber also Musikstil lässt sich ganz schwer sagen.
Was macht dich denn außer Musik noch glücklich?
Ach, da gibt's so vieles. Kochen und Essen mit Freunden. Das hat jetzt so mit den Kindern so ein bisschen gelitten in den letzten Jahren, weil man da doch ein bisschen pragmatischer wird. Was das Kochen angeht.
Nudeln, Pizza!
Nee, gar nicht mal so sehr. Also die waren am Anfang tatsächlich... Oh, das ist sehr unterschiedlich. Der Große war am Anfang, da haben uns echt alle anderen immer angeguckt, so, oh, wie habt ihr das gemacht? Ja, der war dann so, nee, ich mag den so und so Blauschimmelkäse mag ich nicht, nur den so und so, weil der andere, der ist mir dazu nussig. Ja, und so 2,5, 3 oder so, ja. Chili, Sardellen, Oliven, Artischocken, der hat wirklich, wollte auch alles probieren und so. Und die Kleine, die ist jetzt mehr so wie du sagst, so ich will nur Nudeln und aber das haut da schon ganz gut hin. Aber es ist halt einfach so, früher war das für mich, war das Kochen einfach nochmal so ein. Ich mache ja die ganze Zeit irgendwelche Software-Sachen nur, ne? Also ich liebe es, Dinge zu erschaffen, aber das, was ich die ganze Zeit erschaffe, ist halt immer nur so irgendwie so virtuell. Und beim Kochen, da hast du halt ein Messer in der Hand und du fasst Dinge an und es riecht und es riecht und es schmeckt und du hörst, wie es brutzelt und du schaust, wie die Farbe ist. Und also es ist ne, das, was wahrscheinlich einfach so, was jeder Mensch eigentlich normalerweise den ganzen Tag machen sollte, bevor die Evolution so komisch abgebogen ist, das eigentlich sozusagen nachzuziehen, wenn ich es schon beruflich nicht machen kann. Wobei es mir überhaupt keinen Spaß machen würde, wenn ich das beruflich machen würde. Ne? Also ich merke das schon. Ich habe früher super gerne mal für Freunde gekocht und habe dann da auch echt mal, ich bin einen ganzen Tag lang in der Küche gestanden und das hat mir echt Spaß gemacht. Ja? Aber in dem Augenblick, wo das dann so mit einem Termin war oder so ne? Um 13 Uhr kommt die befreundete Familie irgendwas mit und in dem Augenblick war das dann der
total, ich muss kochen.
Keinen Spaß mehr gemacht. Genau, ja. Da bin ich dann auch morgens aufgewacht und war schon total unentspannt. Ja? Obwohl eigentlich ja das, was ich da mache, mir total Spaß macht, ja. Aber es ist halt einfach so durch diese Taktung.
Reagierst du oft so auf Druck von außen? Also wenn du nicht mehr frei, das Gefühl hast, du kannst nicht mehr frei.
Dass es dann keinen Spaß macht.
Mhm.
Ja. Ich glaube schon. Mhm. Also das ist schon. Also manchmal kommt man dann dadurch dann auch zu coolen Sachen, die man dann beibehält, so unter so Drucksituationen. Aber jetzt so rein unter dem Spaßfaktor, der leidet da für mich beträchtlich. Das stimmt. Also es gibt Leute, die haben da ja dann erst so richtig Spaß dran. Mhm. Ja, wenn's nee, das bin ich definitiv nicht. Also ich freue mich dann, wenn ich bei sowas und bin auch stolz wie Bolle, wenn da dann auch trotzdem was Cooles rumgekommen ist.
Also du gibst nicht auf, sondern du bleibst aber dran, trotz des Drucks.
Ich bleib dran, genau. Es ist halt bloß so, dieser Spaßfaktor ist halt einfach so deutlich reduziert. Ne?
Ja, weil es gibt ja auch Leute, die hören dann auf. Also wenn die Druck bekommen, dann sagen die, nee, geht mit mir nicht. Aber das ist für dich, ein bisschen auch ein Ansporn?
Ja, genau. Und ich merke, also rational ist mir auch klar so, ne? Ich meine, wenn ich so zurückschaue, so alles, was ich kann, habe ich halt nur in solchen Situationen mir angeeignet, ja. Aber der Spaßfaktor, so dieses Spielerische, der ist da für mich einfach dann noch irgendwie raus. Ja? Also so dieses, ach, dann probiere ich mal so oder ach, dann gibt's halt kein Dessert, dann mache ich stattdessen noch irgendwas oder ja, das ist halt irgendwie weg. Ja. Mhm.
Wie war das in der Schule? Also, warst du gut in der Schule?
Nee. Ich war ein ganz, ganz furchtbarer Schüler. Meine Mutter drückt mir jetzt jedes Mal, wenn ich zu Besuch komme, so eben unter dem Vorwand ausmüssten mal fürs Altenheim, damit du nicht so viel zum Wegräumen hast. Ist natürlich nur vorgeschoben, die ist noch topfit. Und dann, hier hast du noch ein paar alte Zeugnisse von dir, oder soll ich sie? Oh, das ist wirklich, es ist jedes Mal, es ist echt erbärmlich. Also wir haben wirklich, ich war einfach eine total faule Socke. Ne? Also ich glaube, ich habe bis zur Kollegstufe, habe ich nie irgendwas gemacht für die Schule, außerhalb der Schule. Und ich habe halt immer so zum Halbjahr, meine Mutter hat dann immer so Witz gemacht, ich habe das gar nicht mehr geglaubt, aber es ist halt wirklich so mit den Zeugnissen. Immer im Halbjahrszeugnis hatte ich irgendwie 4, 5 oder sowas. Dann gab es immer Partyverbot, Kneipenverbot, Ausgehverbot, sonst was. Und zum Endzeugnis war es halt dann immer 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Also auch natürlich mit minimalstmöglichem Aufwand, aber genau, nee, das war in der Schule so. Und dass ich, wenn ich will, kann, habe ich dann eigentlich erst im Studium gemerkt.
Okay. Mhm.
Genau, und da war es dann aber dann noch so richtig Aufputschmittel. Ja? Also da habe ich dann irgendwie so in meiner zweiten Klausur so aus Versehen eine 1-0 geschrieben. Und dann dachte ich mir, boah, krass, ja. Und das hat mich halt so gekickt. Das war halt, ja, das war ein sehr, sehr geiles Gefühl. Und dann habe ich beschlossen, das kann ich ja jetzt eigentlich mal öfter so probieren. Und dann ging das halt auf einmal so weiter.
Wie bist du auf das gekommen, was dich tatsächlich interessiert? Wenn du im Studium tatsächlich dann wirklich ja das ausgesucht hast, was du,
interessiert mich nicht die Bohne.
Was, das ist nur Zufall.
Also die guten Noten kamen einfach daher, dass ich gemerkt habe, dass ich zum einen halt mich mal damit beschäftigt habe, wie ich für mich lernen muss, damit ich es kann. Ja, also einfach eine Strategie entwickelt habe. Und das hat auch wieder auf so gemacht habe, dann, dass es halt mit so wenig Aufwand wie möglich geht. Dass ich halt auch, wie soll ich sagen, den Incentive hatte, das zu tun. Ja, weil ich gemerkt habe, geil, wenn du wirklich lernst, dann kriegst du ja richtig geile Noten. Das ist eine Erfahrung, die ich zu meinen Schulzeiten nie gemacht habe. Nee, aber ach, interessieren tut mich alles Mögliche. Aber das in dem Studium, das war dann mehr so, damit ich auch mal ein Diplom habe, also beziehungsweise dann halt ein Bachelor, Master und so. Aber interessieren, ich könnte mein ganzes Leben lang alles Mögliche studieren, aber mit Sicherheit nicht Wirtschaftsinformatik.
Und warum hast du dir das dann ausgesucht?
Naja, weil ich habe ja in dem Beruf schon ewig gearbeitet, ne? Und keine Ahnung.
Ach so, du hast erst, jetzt habe ich erst verstanden, du hast also praktisch erst in diesem Studium, was du später dann nach der Berufs, da hast du erst kapiert, wenn du lernst, gibt es auch mal eine gute Note.
Ja, genau.
Ach so, nicht mit 20, sondern das war dann, wie alt warst du dann?
Nein, da war ich 30 oder sowas. Da war ich Teamleiter und in meinem Team waren halt Leute mit Informatikdiplom und so. Und da dachte ich mir, jetzt musst du halt auch mal irgendeinen Zettel machen aus einem abgebrochenen Theologiestudium. Mhm. Ja. Und so kam das dann und dann dachte ich mir, was machst du halt, ja? Und dachte mir, ach, Wirtschaftsinformatik als Abendstudium, ne, da bringst du schon ein bisschen was mit und lernst auch ein bisschen was Neues und was du halt irgendwie auch beruflich brauchen kannst. Aber also klar gab es da auch ein paar spannende Sachen, ne? Das ist überall so, aber ich könnte irgendwie mein ganzes Leben lang von Biologie quer über, hier liegt immer wenn ich mal wieder ein paar Wochen Ferien habe, schnappe ich mir wieder den, nicht Stevens, wie heißt er? Der Nobelpreisträger mit der
Stephen Hawking.
Nee, Mikrobiologie. Nee,
hat der überhaupt einen Nobelpreis? Nee, hat er gar nicht, glaube ich. Oder hat er?
Ich weiß nicht. Nee, Mikrobiologie. Ich glaube nicht. Nicht Stevens, wie heißt er? Ist ja egal, halt diesen schönen Schinken, Microbiology of the Cell, weil ich das total faszinierend finde. Und jedes Jahr komme ich dann halt wieder 100 Seiten weiter als letztes Jahr und so. Aber und so gibt es einfach 1000 Sachen, die mich interessieren würden, wenn ich die Zeit dafür hätte. Bloß auf keiner von denen bin ich halt auf einer Ebene, wo ich meine Brötchen damit verdienen könnte. Mhm. Das ist halt der Punkt, ne? Und deswegen war es halt dann Wirtschaftsinformatik. Mhm.
Wahnsinn. Voll das Brain.
Nee, der eben nicht.
Naja, schon, du fuchst dich schon rein in Sachen. Also.
Aber ich bin ja nie gut drin. Es interessiert mich ja nur. Das ist ja genau das. Mhm. Es interessiert mich und ich möchte es so grob verstehen. Aber so richtig gut werde ich ja dann nie. Also.
Es braucht ja schon einiges. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, Microbiology-Wälzer, so wie du es angezeigt hast, hat es mehrere hundert, wenn nicht 1000 Seiten.
Nee, aber das ist ja nicht, also ich, ja, wie soll ich das erklären? Ich will mir ja nur so einen Überblick verschaffen, verstehst du? Mhm. Ich würde keine Prüfung bestehen und ich habe das ja auch alles gar nicht verstanden und wahrscheinlich habe ich auch 99% davon schon längst wieder vergessen. Aber ich finde es halt einfach spannend, also so diese Muster und Zusammenhänge zu sehen, so ach so, so ist sowas gebaut, dass das dann so und so funktioniert. Das ist das, was mich so... Und du hast mich doch vorhin gefragt, was ich schön finde oder was mich befriedigt. Was mich glücklich macht. Mhm. Sowas, da habe ich schon noch was gesucht in meinem Alltag, aber da ist auch dieses Muster so, wenn du was hast und du denkst dir, boah, wie cool ist das, ne? Also du hast da so dieses eine Enzym, was sich dreht und immer wenn es an der Stelle ist, dann klappt genau hier was raus, genau an der richtigen Stelle und an der anderen Stelle und dann hast du 10 solche Dinger, die so einfach perfekt ineinander greifen und dann denkst du dir, boah, wie cool ist das? Das geht mir aber auch bei Softwareprojekten so. Weißt du, wenn du so Softwarearchitektur machst und du hast so ein paar Anforderungen und das muss gehen. Und wenn du Software machst, dann hast du, also du hast halt natürlich immer Lösungen, die funktionieren oder die nicht funktionieren, ja. Aber du hast auch Lösungen, die sind ästhetisch und du hast welche, die sind es nicht. Ja, und manchmal was, da hast du was, das ist einfach schön. Ja, und da holst du den Kollegen und sagst, schau mal.
Schön, guck mal.
Cool,
schön.
Oder? Ja, und es passt einfach perfekt. Es ist total elegant, ja. Und dann denkst du dir so, boah, und selbst wenn du jetzt noch in die Zukunft denkst, was noch alles kommen könnte, das kann das wahrscheinlich auch schon alles. Ohne das, ja, einfach ganz einfach und elegant oder so, ja. Also einfach so, wenn was passt. Und das ist das, was mich bei diesem Mikrobiologie... Eigentlich habe ich mir das Buch nur gekauft, weil ich eine konkrete Sache über DNA nachlesen wollte. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nichts von dem verstehe, was da stand. Und dann fängst du halt mal von vorne an. Und da habe ich halt dann entdeckt, dass es Spaß macht. Aber genauso ist es auch bei weiß nicht so, dieses Erlebnis, wenn dann die Dinge auf einmal zusammenpassen.
Ich habe so ein bisschen die Assoziation zu dem, wo wir gestartet sind, nämlich mit deinem Weltbild und Gottesbild und Religion und überhaupt. Und ich finde es gerade irgendwie, also bei mir kettet sich da was zusammen. Kannst du da einen Zusammenhang sehen?
naja, vielleicht, dass die Dinge perfekt zusammengefügt sind, ne? Aber das wäre ja gerade, das ist ja gerade das Argument gegen Gott im Weltbild. Dass die Dinge eben nicht perfekt zusammengefügt sind. Aber ja, es ist ein Gefühl, dass da was ist, was über den eigentlichen materiellen, über die materielle Substanz hinausgeht, ja.
Mhm. Weil auch das, wie du beschrieben hast, hier in dem Enzym klappt noch was auf, auch dieses Wunder darüber, wie diese Schöpfung sozusagen wirkt, ja. Das hat mich so da drauf gebracht.
Ja, aber es ist gar nicht so sehr es ist gar nicht so sehr die Faszination, dass es so geworden ist. Das ist natürlich der Hammer, ja. Vor allem, wenn man sich das, man kann es ja auch tatsächlich nachvollziehen. Du hast ja heute auch so, es gibt ja auch evolutionäre Algorithmen und sowas, ja, wo du einfach einen Computer Sachen so lange ausprobierst und immer wenn irgendwas besser ist als vorher, dann nimmt er den und macht mit dem weiter und so weiter, ja. Wo du dasselbe hast und hinterher hast du einen Algorithmus und keiner weiß warum, aber der ist gut, ja. Genau so ist es auch entstanden. Also da sehe ich jetzt gar nicht so das Wunder drin, sondern einfach diese Eleganz eines Mechanismus. Vielleicht, also ich habe es jetzt nicht so mit Uhren, ja, aber ein Freund von mir, der ist so total auf so mechanische Schweizer Uhren, ja, also so mit da, wo dann so Komplikationen drin sind, dass irgendwie tausendjähriger Kalender oder die Mondphasen oder sonst was und alles mechanisch mit Zahnrädern, ja. Und ich glaube, das ist so diese Faszination einfach, so dieses, so einen so perfekten Mechanismus zu sehen, ja, der so, das erfüllt mich. Das ist ein total schönes Gefühl, wenn die Dinge so ineinander spielen, ja. Das passiert mir aber auch, wenn du so einen Unternehmensprozess hast, der einfach perfekt läuft oder so, ja, wo du einfach siehst so, ach, wie geil, da ist der Automatismus drin und automatisch, wenn das hier teurer wird, dann wird das hier billiger und dann wird davon mehr verkauft und davon, ja, also drum muss ich mich auch immer wieder retten, entgegen meiner sonstigen, also ich finde zum Beispiel Märkte total cool. Man müsste sie halt so regulieren, dass sie das machen, was wir wollen. Und das ist der Teil, wo man dann drüber streiten muss, was wir wollen, dass sie tun. Ja? Aber per se erstmal finde ich das total cool. Ja? Also einfach, was die können. Ja? Also so, allein überleg dir das doch mal, wie bescheuert das wäre, einen Preis für irgendwas festzulegen. Und dann einfach dieser Automatismus so über die Nachfrage und sonst wie. Und es pendelt sich genau da ein, wo der optimale Preis ist. Finde ich total genial. Ja? Also das fasziniert mich einfach.
Also müssten wir nur klug genug sein, das genau so zu machen, wie wir wollen, damit alles beherrschbar ist?
Ja.
Ist bei dir alles beherrschbar in deinem Leben?
Nee. Nein, nicht alles. Okay, also das alles würde ich einschränken. Aber ich glaube schon, dann ging das nächste große Fass schon wieder aufgemacht. Ich glaube schon, dass unglaublich viele Probleme, die wir haben, besser von einem Markt als von Menschen gelöst werden könnten. Wenn man dafür sorgen würde, dass unsere ethischen Vorstellungen in einem Markt abgebildet würden. Also.
Dann steht ja der Mensch wieder dahinter eigentlich.
Genau, aber er reguliert es nicht. Er macht nicht das Micromanagement, ja, sondern er sagt, das sind unsere Werte. Ja? Also, oder Werte oder Ziele oder im Großen. Was weiß ich, dieses ganze Geschiebe mit irgendwelchen Umweltauflagen und sonst was hin und her. In dem Augenblick, wo man den Preis, den eine Gesellschaft zahlt, dafür, dass jemand irgendwas ausstößt, ausschüttet, vergiftet, sonst irgendwas, mit in die Produkte mit einpreist. Wie auch immer diese Mechanismen dann funktionieren würden, da kann man jetzt drüber streiten, welche gut und schlecht funktionieren und alle haben in der Praxis irgendwelche Macken und so weiter. Das ist vollkommen klar. Aber erstmal einfach von der Grundidee, ja, muss die Politik nicht mehr sagen, boah, wir finden Verbrenner geil oder wir finden Wasserstoff geil oder wir finden Batterien toll. In dem Augenblick, wo ein ehrlicher Versuch ist, die Kosten für die Allgemeinheit, und da kann man jetzt dann wieder drüber streiten, wie gewichtet man die Kosten für künftige Generationen versus die Kosten für die heutige und so weiter. Aber in dem Augenblick, wo man das alles über einen Preis reflektiert, wird automatisch die bestmögliche Lösung gefunden, weil du damit einen Reiz schaffst für jeden Erfinder, der sagt, boah, cool, ich habe aber bei dem anderen was, wo ich es halbieren kann. Ja? Also die Politik sagt, wir wollen Wasserstoff. Und da kommt einer und hat eine Idee, boah, geil, ich könnte Batterien machen wie. Ist aber überhaupt nicht interessant, weil die Politik fördert Wasserstoff. Oder andersrum, ist völlig egal. Kannst du als Symbolbegriffe jetzt nehmen. Ja? In dem Augenblick, wo du sagst, okay, wir kalkulieren, ja, wenn wir es so und so machen, da fallen für die Allgemeinheit folgende Kosten an. Für die Umwelt, fürs Klima, für die Vergiftung, für die Entsorgung hinterher, für und so weiter. Das kommt mit in den Preis rein. Und bei dem anderen halt auch. Das heißt, sobald irgendjemand was findet, woran du noch überhaupt gar nicht gedacht hast, dass man da was verbessern könnte. Politiker wissen ja oft vorher gar nicht, was ist, ja, wie es weitergeht. Und nicht nur Politiker. Bist du aber offen für alle Verbesserungen aus Ecken und Enden, die du vorher nicht eingeblendet hast.
Da hast du aber, da ist, glaube ich, der Egoismus nicht mit drin, den jeder Mensch hat, oder? In deinen Überlegungen.
Doch, deswegen funktioniert es ja. Das ist ja genau der Punkt. Jeder möchte selbst am besten dastehen. Und jeder, der eine Erfindung zum Beispiel machen könnte, ja, oder der was investieren in eine Technologie, macht das ja nur, wenn sich dann im Auskommen dann wieder rechnet. Und diese Frage, ob sich das rechnet, wird ja sozusagen automatisch abgewogen, wo der Strom her. Also, was weiß ich, zum Beispiel Strommix, ja, also wenn du, ich bin fest davon überzeugt, wenn du die Kosten für die verschiedenen Stromarten ehrlich rechnen würdest, würde sich da tatsächlich irgendein sinnvoller Mix finden. Ja, weil, was weiß ich, das ist nett, dass Atomkraft billiger ist, wenn du die Kosten nicht reinrechnest für die Endlagerung.
Ja, Gott, die, genau, die wollte gerade sagen.
Die von der Bundesrepublik gerechnet werden, ja, und die Kosten für den Abbau hinterher, die ja dann auch wieder die Bundesrepublik de facto bezahlt und die Kosten für, na, natürlich ist es dann billiger, ja, und natürlich ist auch Kohle billiger, wenn du nicht die Kosten für den sauren Regen im Umkreis von 100 Kilometern und so weiter einpreist. Und vielleicht ist ja dann auch Windkraft, wenn du irgendwas einpreist, auch wieder ein bisschen teurer oder was auch immer, ja. Mhm. Und das ist ja alles, es gibt ja nichts ohne irgendwelche Schattenseiten. Weder Windkraft, Wasserkraft hast du tierische, ökologische Probleme. Also es gibt ja nichts ohne, ja. Solarzellen hast du auch massive chemische Belastung bei der Herstellung und so weiter. Also alles hat einen Impact. Und kein Mensch kann so komplex denken, das wirklich in jeder Situation gegeneinander abzuwiegen. Mhm. Aber wenn du jedem von diesem Impact einen Preis gibst, dann sorgt der Markt dafür, dass das, was am billigsten hergeht, genommen wird.
Wer würde denn festlegen, was da alles eingepreist werden muss und was alles nicht und welche, in welcher Gewichtung und wie sehr und
der Tobias.
Das sind wir schon beim Grund, warum es nicht funktionieren würde. Die Lobbyisten würden es unseren Politikern ins Ohr flüstern, wieder die Werte festgelegt werden müssen. Ja?
Ja, es gibt ja nicht den, die Gesellschaft. Also es gibt ja nicht eine Person, die sagt jetzt so und so ist es und dann machen wir das alle und alle sagen Juhu.
Ja, nee, das ist schon klar. Nein, ich will einfach
ich glaube,
nur sagen,
der Tobias wird unser neuer Diktator und macht das dann alles.
Ach so, ja,
genau.
Gut.
Benevolent Diktator for life. Ich überlege gerade, wo gab es diesen Titel? Ich glaube, Linus Torvalds, der Linux-Erfinder, glaube ich, trägt diesen Titel für die Linux-Entwicklung, wenn mich nicht alles täuscht. Als wohlwollender Diktator auf Lebenszeit.
Wir geben dann einfach deine E-Mail-Adresse raus und da gehen dann alle Beschwerden hin, die zu diesem Konzept, Konzept auflaufen.
Das Tobias-Prinzip. Ja.
Nein, ich glaube gar nicht, dass das so viel anders wäre. Ja, wir haben halt im Augenblick so viele Sachen, wo eine Entscheidung vorweggenommen wird durch eine Förderung oder durch eine Einstellung und dadurch ganz viele andere gute Ideen, die hinten raus vielleicht zum Beispiel mehr bringen würden, verhindert werden. Mhm. Und damit hättest du mehr so ein Kontinuum an, das ist ein bisschen besser und das ist ein bisschen schlechter. Und wenn andere Faktoren dazukommen, verschiebt sich das halt dann entsprechend und nicht ganz raus oder ganz rein oder so. Wie sind wir da jetzt zur Hölle drauf?
Ich habe keine Ahnung, aber es ist total cool. Wir könnten noch ewig weiterreden und ich gucke nur gerade auf die Uhr, weil wir haben jetzt schon eine Stunde gequatscht.
Okay, das da haben wir. Vielleicht machen wir es umgekehrt, dass du uns mal eine Frage stellst. Weil
so zum Schluss.
Diesen Teil haben wir nämlich auch immer wieder, dass uns der Gast eine spontane Frage oder auch eine ausgedachte, schon vorher geplante Frage stellen darf.
Oh Gott.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott. So spontan bin ich doch nicht.
Ja.
Nee.
Irgendeine Frage. Das kann auch ganz banal sein.
Okay. Was war das Dümmste, was ich in der letzten Stunde gesagt habe?
Dümmste?
Oh Gott, das ist Dümmste. Wie könnte ich mir anmaßen zu sagen, irgendwas war dumm? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz viele Dinge. Ich kam mir an vielen Stellen ganz dumm vor, weil ich mir zugeschaut habe, wie ich selber denke. Und das ist kein gutes Zeichen.
Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, würde ich mal behaupten.
weil ich drunter rein gedacht habe, oh Gott, ich glaube, ich muss mir das nachher nochmal anhören, um wirklich zu wissen, ob ich es verstanden habe oder nicht.
Gottes Willen, was hab ich denn gesagt?
Na, ich war sehr beeindruckt von deinem ganzen Wissen. Also was du alles gelesen und gemacht und was du dir für Gedanken gemacht hast und sowas. Also deswegen kann ich nicht sagen, dass da was Dummes dabei war. Im Gegenteil. Also da geht's mir wie Karin. Ich war eher so ein bisschen, wow. Und da hat er auch, das hat er auch schon, krass.
Oh, da hat nein, er wirklich, so. Ich komme mir jetzt ein bisschen überbewertet vor.
Das ist doch schön.
Nee.
Vielleicht gibst du uns was ganz Banales, so was guckst du gerne im Fernsehen oder auf Netflix. Vielleicht gibst du uns einfach nochmal sowas Blödes. Sowas, was wir kapieren. Sowas ganz Blödes mit, dass wir auch noch andere Zuhörer abholen.
Ach so, okay. Jetzt lass mich überlegen. Okay, das will ich dann aber von euch auch wissen.
Okay.
Wie heißt das? Ich finde das so schön, da gibt es im Deutschen gar kein Wort für Guilty Habits. Schlechte Dinge, die man mag. Mhm. Also schlechte Filme. Ich habe gelegentlich ein Faible für so richtig schlechte Filme.
Ah, oh ja, super.
Die kann ich mir dann, also so bestimmt, so irgendwelche 80er Jahre, wirklich so, wo du wirklich eigentlich normalerweise nur so am Fremdschämen da sitzt.
Schwarzwaldklinik. So was schaust du da, Karin?
Nee, ich habe nur gesagt, Schwarzwaldklinik fällt mir jetzt dabei ein.
Schwarzwaldklinik, ich habe alle Folgen der Schwarzwaldklinik aufgenommen, als die neulich wiederholt wurden, und dachte mir, geil, nach 20 Jahren Schwarzwaldklinik muss ich mal wieder. Und ich finde es manchmal einfach echt geil, mir so eine Folge Schwarzwaldklinik anzugucken. Ja? Ich kann mehr entspannt als irgendein blöder Krimi oder Roman oder sonst was. Ich kann die 150. Schwertransporter-Doku auf N24 gucken.
Ah, jetzt wissen wir auch, wer
völlig
das guckt.
Problemlos.
Das ist so ein Entspannungsmodus dann, oder?
Oh, total. Ja. Schwertransporter, Zollkontrollen, das ist alles das Gleiche. Und dann auch noch so diese Stimme immer aus dem Off. Ja, er ahnt noch nicht, dass bei dieser Kontrolle schwerwiegende Mängel zum Vorschein kommen.
Geil!
Ja, da werde ich schon ganz entspannt, wenn ich das nur höre.
Ich überlege gerade, was das bei mir ist, also so gerade beim Gucken. Also wenn ich mal so richtig in diesen Modus will, also so Schwertransporter gucke ich mir nicht an, aber dann so richtig billige, kitschige Serien mit lauter hübschen, schönen, jungen Schauspielern und Schauspielerinnen, die eigentlich außer mal ab und zu ein Beziehungsproblem kein Problem haben und immer tolle Klamotten anhaben und eigentlich nur so völlig seichte Geschichten dahinter sind. Also wenn ich mich entspannen will, gucke ich mir sowas. Dann habe ich auch keine Lust auf Geballer und so Kram. Weißt du, so manchmal habe ich so auf Action und Zeug. Und dann schaue ich
das
so.
Das ist mein Problem.
Und dann sitze ich da, und gucke mir das an und denke mir, oh, ist das schön.
Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade gedacht, Dallas oder so, aber das ist ja alt. Das ist ja eigentlich fast schon humoristisch, wenn man das heute schaut.
Nee, so altes Zeug nicht. Wie ist es bei dir, Karin?
Also ich binge-watche gerade wieder mal die kompletten Friends-Staffeln durch. Und zwar sind ja 10 Jahre lang und das ist so ein Riesending, also so ein Riesenalbum sozusagen, wo alle DVDs drin sind. Und ich gucke das gerade mit meiner Tochter zusammen. Und das ist echt so fast schon so ein Kulturhighlight jeden Abend, der zur Verfügung steht, wo wir das machen können. Aber es ist echt genau das Level, das man kann immer lachen, es ist richtig gut gemachte Comedy, aber eben nicht über ein gewisses intellektuelles Level hinaus. Das ist mega.
Und nicht zu tief, dass man drüberlegen muss und wieder.
Ja, und das funktioniert auch heute noch. Also ich finde es ganz erstaunlich tatsächlich, weil es gibt ja doch auch einige, es ist 94 bis 2004 gedreht oder entstanden. Und ich finde das enorm, wenn so eine Serie so eine lange Zeit jetzt überdauern kann. Man kann sich's wirklich noch gut anschauen.
War auch gerade mit Friends in das, also ich habe Friends noch nie gesehen, ich glaube im SZ-Magazin war ein schöner Artikel, warum sich so gut anfühlt, alte Serien nochmal komplett wieder zu gucken, und am Beispiel von Friends tatsächlich. Was ich gerade auch sehr mit den Kindern, eigentlich habe ich das mal nur so aus Neugier dann so den Pumuckl wieder aufgenommen und dann super. Michel aus Lönneberger und dachte mir, ja, aber die Kinder wollen ja die alten Sachen nicht gucken.
Doch.
Und erstens, die Kinder stehen total drauf.
Pumuckl geht richtig gut.
Wobei dann die nächste Frage natürlich ist, warum wir nur Serien haben mit irgendwelchen aufmüpfigen, schwer erziehbaren und so weiter. Aber das ist
naja,
so
weil das
Thema.
Damals halt,
das waren die 70er.
Ja, der Befreiungsschlag nach der spießigen 50er-Jahre-Zeit, wo man gar nichts durfte. Ich glaube, das war eher so ein
Ja, ich weiß nicht. Aber jedenfalls, was ich unglaublich geil finde, ist auch, wenn in so bisschen älteren Serien einfach dieses Zeitfenster, diese Zeitkapsel. Also zum Beispiel beim Pumuckl schauen, ich schaue die alle mit. Der Pumuckl interessiert mich nicht, der Bohne und die Storys, aber einfach das München Ja? Mhm. Ende der 70er, Anfang der 80er, einfach so die Handwerker, die Kneipen an der Ecke, die Autos auf der Straße, die Klamotten, die Typen einfach. Ich finde das total geil, so diesen Zeitrückblick, also auch so die Mode einfach, ja, das zu sehen. Also das finde ich auch sehr, sehr cool.
Wobei ich auch beim Pumuckl echt erstaunt war drunter rein, ich liebe Pumuckl, dass das Erziehungsbild schon ganz schön ein anderes war zu der Zeit. Also da war schon noch echt üblich, dass man mal eine Schelle kriegt und so. Das war schon noch so. Und jetzt gibt's Ärger. Da war klar, okay, gut, Ruhe im Karton. Mhm. Also was auf dem Pumuckl angedroht wird.
Das war 80er Jahre, ne?
Ja, ist gar nicht lang her.
Ja, also gar nicht so lang her, wie man meinen möchte.
Was bist du für ein Jahrgang, Tobias?
75.
75, ah ja, wie ich.
Mhm. Ja. Was ich tatsächlich gerade die super Kreuzung von allen entspannend, nicht fordernd, trotzdem intelligent und so weiter finde, ist Young Sheldon. Das sind wir gerade am Binge-Watchen.
Okay.
Kennt ihr das?
Das kenne ich nicht.
Das ist von Big Bang Theory.
Ah.
Der,
ich schreibe mir das mal auf.
Soll ich gerade sagen, der nerdige
Autist. Der Nerd, ja, okay.
Und dem seine Kindheit als Spin-off quasi.
Okay.
Hat mit der eigentlichen Serie überhaupt gar nichts zu tun, außer der Stimme vom Erzähler.
Mhm.
Aber es ist einfach wunderschön, so das hyper, hyper hochbegabte Kind in einer amerikanischen Durchschnittsfamilie mit Baseball und keiner versteht ihn und er ist halt auch, ich weiß nicht, der ist 7 oder 8 oder so und ist halt schon total nerdig und sehr unterhaltsam. Und es sind halt einfach auch viele schöne Anspielungen drin und das gucken wir gerade sehr, sehr gerne.
Cool.
Sind auch immer so schöne kleine 25-Minuten-Häppchen.
Ah, das ist gut, nicht so lang. Ja. Ach super, gut, vielen Dank.
Dann können wir ja jetzt alle entlassen mit diesen Tipps und
genau.
in den Feierabend und sagen dir ganz herzlichen Dank, Tobias, für deine Zeit und deine Gedanken und deine Lebensansichten, die du mit uns geteilt hast. Und wenn ihr, die ihr zuhört, Lust auf weitere Episoden habt, dann hört doch gerne mal rein bei Das Leben ungeschnitten. Oder schreibt uns auch unter podcast@lifestories.de, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder auch jemanden wisst, den wir noch interviewen sollen. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.